Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
Moin moin, liebe Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, auch diesmal wieder präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serie und exklusive Originals. Ich bin Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts und heute nicht allein, sondern mit der lieben Bea von Moviepilot YouTube.
Hallo!
Genau. Sebastian hat es gestern leider nicht in die PV geschafft, deswegen sprechen wir heute zu zweit über einen der am Ende des Jahres wahrscheinlich erfolgreichsten Filme des Jahres. Das steht jetzt schon fest.
Mhm.
Vaiana 2, wo gerade alle Box-Office-Analysten ausflippen, was für Wahnsinnszahlen der in den nächsten Tagen weltweit einfahren wird. Wie war es denn bei dir? Drauf gefreut? Wartest du seit 8 Jahren auf eine Fortsetzung von Vaiana?
Ich warte jetzt nicht unbedingt seit 8 Jahren. Ich warte gar nicht. Also ich mochte den ersten Teil wirklich sehr, sehr gern. Ich fand ihn sehr schön. Ich war, glaube ich, wie viele andere auch überrascht, als dann plötzlich aus dem Nichts gefühlt der Trailer kam für den zweiten Film, weil es ja ursprünglich auch eine Serie sein sollte bei Disney Plus. Und dann plötzlich hieß so, der Film kommt noch dieses Jahr, have fun. Ja, ich fand aber auch hier, es war jetzt nicht so und darauf habe ich überhaupt keinen Bock, warum gibt es das, aber ich habe jetzt auch nicht dafür gebrannt.
Ja, weil wenn man selber keine Kinder hat, dann hat man das in den letzten 8 Jahren gar nicht so mitbekommen, was zum Teufel da passiert ist.
Ja, stimmt.
Weil wenn man so ein bisschen so die Zahlen verfolgt hat, was ich ja gerne tue, dann tauchte der überall immer auf und es war total überraschend. Also der hat 2016 ist er ja angelaufen.
Mhm.
Hat weltweit 650 Millionen in den Kinos eingespielt. Was näher, das ist nicht so krass. Also das ist ein guter Disney-Film, aber jetzt nicht so in der Top-Riege.
Aber ich finde schon so, ne, das ist eine komplett neue Story. Dann auch dieses Ganze, dass es halt um polynesische Kultur und so geht. Dafür ist es dann schon.
Ist gut.
Ja.
Aber ist jetzt auch nichts, wo man sofort sagt, wir brauchen nächstes Jahr die Fortsetzung.
Ja.
Also es ist die Hälfte von Frozen. Und dementsprechend war das dann so erstmal so, ja, war schön, dass das geklappt hat, aber jetzt auch nicht so Top-Prio bei den Disney-Bossen, denke ich mal. Dann 2017, ein Jahr nach Kinostart, die erfolgreiche DVD-Blu-ray des Jahres direkt. Und dann in den nächsten Jahren, was viel, viel überraschender ist, weil das Disney-Blu-ray so gut laufen, das ist klar, weil das Sammeln ohne Ende immer noch Familien und das kauft halt jeder. Aber seitdem, jedes Jahr in der Streaming-Top-10, und zwar von allen Filmen, inklusive allen neuen. Und 2023, das heißt letztes Jahr, 7 Jahre nach Start, mit riesigem Abstand, der meistgestreamte Film in den USA.
Ach,
vor
was?
All diesen, also obwohl der 7 Jahre alt ist, vor diesen ganzen 200 Millionen Dollar Filmen, die Netflix da produziert hat, alle keine Chance gegen Vaiana. Irgendwie, der hat mittlerweile über 1 Milliarde Stunden gestreamt auf Disney Plus.
Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen.
Ja, also es ist also wirklich dementsprechend auch dieser absolute Hype, weil das ist, wenn man das mal hochrechnet, muss den irgendwie jeder Abonnent zigmal geguckt haben. Also das ist wohl der Film, ich kannte das von meiner Nichte damals, also die hat immer jede Woche Ariel geguckt und auch immer nur denselben Film. Und so muss das mittlerweile der gesamten heutigen Kindheit gehen, dass die nur noch Vaiana gucken und das quasi alle 2 Tage.
Chapeau. Also ich habe ihn, glaube ich, auch 2-mal bestimmt schon gesehen auf Disney Plus. Aber jetzt nicht jeden Tag.
Naja, da bist du hinten dran.
Ja.
Dann hätten wir noch ein paar von den jüngeren Leuten hier einladen müssen. ich persönlich habe ihn damals in der Pressevorführung gesehen, vor 8 Jahren.
Mhm.
Und ja, das war's.
Dann nie wieder.
Na, ich gucke eigentlich nie Filme doppelt.
Ah, okay.
Ich gucke mal so im Jahr so 1, 2 Filme, wo sich das nicht vermeiden lässt, gucke ich doppelt.
Mhm.
Aber ansonsten gibt es einfach zu viele.
Das stimmt, ja.
Also ich gucke ja im Jahr so ungefähr 900 Filme und selbst das reicht ja hinten und vorne nicht. Da kann ich nicht noch Disney-Zeichentrickfilme jede Woche gucken.
Das machen dann die anderen Leute, die bringen den auf 1 Million Minuten.
Genau. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen ordentlich Smalltalk vorher machen, weil ich habe mir bei der Kritik schon einen abgebrochen, um so auf die Länge zu kommen, die wir als Minimum haben. Mhm. Weil jetzt über Vaiana 2 ist das vielleicht gleich jetzt gar nicht so spannend, darüber zu reden, wie jetzt über die Zahlen des ersten Teils, weil das ist alles dann auf einmal nicht mehr so spektakulär. Wobei ich auch gar nicht weiß, wie du den fandst.
Ja, also wie gesagt, ich mochte den ersten wirklich sehr, sehr gern. Ich finde sie als Figur total toll, weil sie ist so ne, die kleine Abenteurerin, furchtlos und so, aber es wirkt alles nicht so, ja, so gefaked und so auf Teufel komm raus, Girlboss, Feminismus, yay, sondern sie wirkt sehr realistisch. Also natürlich nicht, dass sie jetzt irgendwelche Fähigkeiten besitzt und mit dem Ozean sprechen kann, aber sie als Mensch, das wirkt nicht so, als hätte man einfach eine Checkliste abgehakt. Und deswegen war ich schon gespannt drauf. Ich fand den jetzt auch wirklich süß, den neuen Film. Ich glaube aber, dass es bei mir auch, und das muss man ja auch einfach immer ganz ehrlich dazu sagen, dass es auch, das Umfeld macht dann da auch viel mit einem. Und ich habe den jetzt bei der Premiere geguckt und da waren natürlich ganz viele Kinder anwesend. Und ich finde, das ist sowas, also ich nehme Film einfach komplett anders wahr. Gerade so Familienfilme, wenn ich sehe, wie Kinder darauf reagieren. Weil das ja, die waren wirklich, die waren so unfassbar süß. Ich habe irgendwann nur noch gelacht, weil die so, die waren so drin. Irgendwie ein Junge hatte auch später irgendwann nur geschrien, gib mir ein Jüha, also oder was auch immer Maui da immer ruft. Und auch, also die haben dann natürlich die ganze Zeit gelacht und haben sich erschrocken und teilweise, ohne jetzt groß was zu spoilern, waren sie, glaube ich, auch den Tränen nahe und manchmal hat man dann gehört, es ist ganz still, weil sie jetzt alle ganz nervös sind und vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Es war wirklich, das war schon schön. Und dann macht es auch nochmal was ganz anderes mit mir. Dann denke ich mir auch, okay, ist vielleicht jetzt nicht für mich gedacht, weil so, wenn ich den jetzt wahrscheinlich in der PV geguckt hätte, dann hätte ich mir gedacht, naja, ne, jetzt, man merkt schon, ihr bringt hier irgendwelche Witze, die beim ersten gut ankamen, bringt ihr jetzt nochmal. Dieser Junge da mit seinem komischen Tanz und der Schnute und der Augenbraue, die kleinen Mädchen, natürlich, dass Vaiana so krasse Haare hat und irgendwas war auch, wo ich mir, ja, dass jetzt Pua, das Schweinchen, viel mehr dabei ist als beim ersten Teil, da kannst du mir nichts erzählen. Das ist natürlich, damit man da noch mehr Spielzeug und Plüschtier verkaufen kann. Aber ich denke mir dann auch so, ja, komm, dann mach das. Erzählt mir hier eine nette Geschichte und dann ist gut, solange sich die Kleinen freuen.
Ich hatte genau das, was du gerade erzählt hast. Ich habe den, weil ich ihn auch unbedingt im Original sehen wollte, ja, und die Premiere in Anführungszeichen nur auf Deutsch war, habe ich ihn morgens schon in der Pressevorführung in der englischen Originalfassung gesehen. Und es war halt so, tat nicht weh.
Ja,
war okay,
ne?
War okay, aber wir sind jetzt halt auch ein bisschen verwöhnt, weil Disney hatte ja diesen Sommer Alles steht Kopf 2.
Ach, ja.
Und da war das halt eine Fortsetzung, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass die zwingend war, dass denen da echt viele neue Dinge eingefallen sind. Mhm. Und hier war das halt so, ja, ein, zwei Neuerungen, aber im Endeffekt den ersten Film mehr oder weniger nochmal. Und auch die neuen Figuren haben mich nicht überzeugt, die neuen Gags haben mich nicht überzeugt. Die Story war mir relativ wurscht, den neuen Bösewicht fand ich relativ langweilig.
Der und, ja gar nicht wirklich vorkommt.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ja, wollen wir erstmal für diejenigen, die jetzt wie ich das jetzt nicht jeden Tag gucken, ich fasse mal den ersten Teil irgendwie zusammen und du dann den zweiten.
Okay.
Also so den zweiten natürlich nicht ganz.
Ja.
Genau, Vaiana, wo man jetzt auch aufpassen muss, dass man nicht durcheinander kommt, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist nur in Europa so.
Mhm.
In Amerika oder im Original heißt die nämlich Moana.
Und warum das so ist, könnt ihr googeln.
Ja, kommt man dann zum Moviepilot?
Weiß ich gar nicht.
Ich weiß, dass es den Artikel bei Filmstarts gibt.
Ja,
aber wir, bestimmt, ich verrate es jetzt einfach.
Okay.
Es liegt im Endeffekt an einem europäischen Freizeitpark, den ich nicht kenne. Und der Moana heißt.
Hm?
Und da haben die dann gedacht, wegen Markenrechtsschutz können sie das in Europa nicht machen. Kennst du eine andere Geschichte?
Ich kenne eine andere Geschichte.
Naja. Welche hast du?
Das liegt an einer erwachsenen Darstellerin in Europa. Ich glaube an einer italienischen oder so, die diesen Namen trägt.
Und das ist natürlich, ich glaube, dass ich recht habe, aber ich glaube, deine Geschichte ist viel spannender.
Ja.
Also ich hoffe, dass du recht hast. Also
ja.
Freizeitpark oder Pornostar, wir wissen es auch nicht so genau. Auf jeden Fall heißt der Film in Europa Vaiana statt Moana. Genau, im ersten Teil ist sie halt die Tochter des Stammeschefes auf einer Insel im Ozeanisch, also im Pazifik. Und der Stamm hat irgendwie schon vor längerer Zeit damit aufgehört, Bootsfahrt zu betreiben und lebt da halt nur auf seiner Insel vor sich hin, weil sie irgendwie Angst haben vor irgendwelchen Göttern. Und also das Meer ist ganz böse und man muss da aufpassen. Und sie hat aber irgendwie diesen Forscherdrang und es treibt sie aufs Meer hinaus. Und ja, irgendwie verbaut sie dann Verbindungen zu ihren Vorfahren oder Ahnen auf, die sie dann noch weiter antreiben. Und irgendwann findet sie dann in der Höhle auf so einem Boot und fährt dann halt einfach mal los, weil die Insel irgendwie von so einem Fluch heimgesucht wird und irgendwie die ganze irgendwie Nahrung und so weiter zu versiegen droht. Und sie muss da jetzt mal gucken, was der Grund dafür ist. Der liegt halt hinter den Wellen oder hinter der Brandung und deswegen muss sie da raus. Und dann lernt sie da draußen dann Maui kennen. Das ist ein Halbgott.
Dwayne Johnson,
die Stimme. Sieht auch ein bisschen, also man erkennt auch im Gesicht und an den Muskeln auch Dwayne Johnson. Das Besondere an dem, der ist mit so einem Fischhaken und der ist aber so ein bisschen so auch in der Götterwelt so ein Außenseiter und auch ein ziemlicher Aufschneider, aber trotzdem freunden die sich dann irgendwann an. Und das eine noch ganz Besondere an dem ist, dass sein ganzer Körper tätowiert ist und die Tätowierungen alle ein Eigenleben führen. Das war dann auch beim ersten Teil die große technische Neuerung, weil sie das alles erstmal programmieren mussten, damit man das überhaupt animieren kann. War damals eine große Sache, also in den Interviews, was sie da alles erzählt haben, was da nötig war, um sowas machen zu können. Das war schon ziemlich eindrucksvoll und sieht auch super aus.
Ja, absolut.
Genau, und dann erleben die halt zusammen Abenteuer, gewinnen dann, finden raus, was da los ist. Und der hört dann damit auf, dass jetzt der Stamm sozusagen das Meer für sie wieder okay ist. Sie sich trauen, da rauszufahren. Und sie ist jetzt offiziell eine Wegfinderin. Das heißt, ihr Job ist es, mit dem Boot rauszufahren und zu gucken, was da los ist. Und jetzt sind wir am Anfang des zweiten Teils, dann kannst du noch mal kurz ein paar Sätze.
Ja, genau. Sie als Wegfinderin ist jetzt unterwegs und sie versucht, im zweiten Teil ist eigentlich so ihre Quest, andere Menschen, andere Völker zu finden, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass sie und ihr Volk da einfach ganz allein sind. Und dann erfährt sie vom Ozean, scheinbar, dass es so eine versunkene Insel gibt und durch diese versunkene Insel soll es ihr möglich sein, die anderen Menschen zu finden. Und da kommt natürlich wieder Maui ins Spiel, weil, allein kann sie das bestimmt nicht mal. Ich meine, sie ist stark, aber so stark auch wieder nicht. Da wäre er natürlich sehr hilfreich, aber sie ist diesmal nicht mal allein, weil sie noch drei andere Compadres hat, weil diesmal hat sie auch ein größeres Schiff, ne? We're gonna need a bigger boat. Und dann begeben die sich auf ihre Reise, aber es ist alles gar nicht so leicht, weil sie natürlich auch da auch wieder Gefahren erwarten und vielleicht auch wieder irgendetwas Ominöses, was für schlechtes Wetter und schlechte Stimmung und Gefahren sorgt. Und ja,
genau, Maui ist zu Anfang des Films gefangen.
Oh ja, genau, das ist auch noch.
Da ist so eine, auch, glaube auch Halbgöttin oder vielleicht auch ganze Göttin, auf jeden Fall. Ich nenne sie einfach Vampir-Lady, eine Vampir-Lady, im Original gesprochen von Nicole Scherzinger.
Ach, wirklich?
Ja, wirklich. Und die hat ihn eingefangen. Und er ist da jetzt irgendwie mit so irgendwelchen Fischen, also an Land lebenden Fischen, also so die erste Evolutionsstufe hin zum Menschen, so, aber es sind noch Fische, ist er in irgendeiner unterirdischen Grotte gefesselt und kann sich nicht befreien und kommt nicht an seinen Haken ran, der so knapp außer Greifweite ist. Das wird natürlich aber am Schluss dann doch alles zusammengeführt. Ja, mit welchem Teil wollen wir denn anfangen? Ich habe übrigens schon mal eine Drohung für dich, falls wir nicht auf unsere Minimallänge kommen. Ich habe eine Liste mit allen 100 Animationsfilmen von Disney und Pixar. Ich weiß
und
noch nicht,
ich soll die dann blind aufsagen.
Ich weiß noch nicht, was für ein Quiz wir machen, aber ich werde mir irgendwas ausdenken. Alle Filme zwischen 1967 und 83 aufzählen oder so.
Stark.
Dementsprechend das so ein bisschen als Drohkulisse, dass wir jetzt schon ein bisschen was erzählen sollen.
Ja. Ja, also ich finde, man kann da auf jeden Fall schon gut was drüber reden. Ich muss sagen, ich habe mir direkt danach gedacht, weil es ist schon von der Story ziemlich nah am ersten Teil, hast du ja gerade vorhin auch schon gesagt. Aber ich finde, das hatten wir ja dieses Jahr zweimal schon vorher im Kino mit Joker 2 und Gladiator 2. Und wenn ich mir diese drei angucke, die natürlich absolut unterschiedlich voneinander sind, würde ich, glaube ich, am Ende sogar sagen, dass Vaiana 2 da mein Favorite ist.
Ja, bei mir wäre, glaube ich, auf Platz 3. Joker 2, zu Joker habe ich ja nun mal das Wissen auch, unsere Hörer, habe ich eine besondere Beziehung, weil ich den ersten ja auf den Tod nicht abkann und am zweiten toll finde, dass er allen Leuten, die den ersten Teil mochten, sagen, dass sie Deppen sind. Und da streiche ich halt so, habe ich mich drüber gefreut. So, und Gladiator 2, ja, Gladiator 2 ist ja so ähnlich, das ist, aber Gladiator 2 war es auch so, den habe ich auch seit dem Abend vor der Deutschlandpremiere um 23.59 Uhr war ich bei der Preview.
Ah, und dann hast du ihn nie wieder gesehen.
Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Deswegen war das gar nicht so schlimm, jetzt 24 Jahre später das nochmal gucken, das war okay. Da kam ich ganz gut mit klar.
Ich habe den früher sehr oft geguckt als Kind. Ich hatte den auf Videokassette, also aufgenommen vom Fernsehen und dann.
Und war Jana jetzt halt, also für mich wirkte das wirklich, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich weiß jetzt auch nicht, es führen drei Leute Regie. David G. Derrick Jr., Jason Hand und Dana Leo Miller. Und es sind alles drei Debütanten oder Debütantinnen.
Oh, okay.
Und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir ganz vorstellen, dass die wirklich das Serienprojekt übernommen haben und dann haben sie es einfach beibehalten, als sie auf Kinofilm umgeswitcht haben.
Mhm.
Und diese ganze, wir müssen da jetzt nochmal rausfahren und jetzt gibt's den neuen Bösewicht, das ist ein Donnergott namens Nalo oder Sturmgott. Das hat mich nicht interessiert.
Es ist halt wirklich nicht groß anders. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ich mochte den ersten und ich glaube, da wäre auch auf jeden Fall noch eine originellere Geschichte da gewesen. Von mir aus, warum haben sie es nicht so gemacht, dass sie Maui eben gefangen halten und dann muss sie ihn befreien oder so? Dann ist das ihre große Quest und dann soll sie da irgendwie auf Tour gehen oder in See stechen.
Ja, weil im ersten Film war es ja nicht nur, dass sie jetzt irgendwie da raus und dann da was finden muss, sondern es war ja so die ganze Geschichte ihres Volkes und sie muss alle davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist und also das war sozusagen das, was sie tatsächlich tun muss und ihre persönliche und Reise und die Reise des Stammes, das kam halt so alles zusammen und hier ist es halt einfach so eine Fetch-Quest. Also fahr mal dahin und guck mal, was da los ist auf der Insel, geht in die Richtung und dann wir wünschen dir alle viel Glück. Hier hast du noch drei Leute. Wir bauen dir schnell ein Schiff.
Vielleicht kommst du wieder, vielleicht nicht.
Ja, ihre Schwester war noch das, was mich am meisten emotional berührt hat, weil die hat ja wirklich so kindliche Riesenaugen und hat mich total an Lilo erinnert aus Lilo und Stitch.
Oh ja, ja.
Mhm. Und also wenn die dann sagt, nee, bleib mal hier oder kommst du dann auch wirklich wieder und so, das ist schon sehr berührend.
Stimmt, die war wirklich sehr süß.
Aber Moanas oder Vaianas Reise während des Films, also die, wie sie nochmal was wachsen soll, also das ist so ein bisschen, die Idee ist, glaube ich, das Sprichwort, du musst dich irgendwie verlieren können, um dann was Neues zu finden oder so.
Mhm.
Das, ja, kann man so sagen, aber da war ich halt null involviert, also was sie da vorhat und warum das jetzt mega wichtig ist und so.
Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht nicht der richtige Ansatz war, weil natürlich, man lernt nie aus, aber so wie wir sie am Ende des ersten Teils kennenlernen, ist sie ja schon sehr gefestigt und also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da bei ihr jetzt eine große Entwicklung noch erwarte oder brauche im zweiten Teil. Deswegen hatte das auch nicht den nötigen Ertrag, den man dann vielleicht so, wenn das so die Hauptmessage ist, weil sie einfach in meinen Augen jetzt schon irgendwo angekommen ist, wo ich mir denke, okay, ja, da muss jetzt nicht mehr so viel passieren. Also sie hat ja schon allen anderen bewiesen, dass sie über sich selbst hinausgewachsen ist und über sich selbst so viel gelernt hat. Das wirkte halt schon oft so, und ich meine es jetzt gar nicht despektierlich, aber dass es wahrscheinlich mal eine Serie sein sollte.
Ja, weil da musst du in der Serie, kannst du sozusagen, darf jede Folge da enden, wo die auch die vorige angefangen hat.
Genau.
Und dann machst du es bei der nächsten Folge wieder von vorne und am Ende tut sich nichts und alles bleibt so. Man hat das Folge für Folge. Und das fühlte sich hier für mich storytechnisch auch so an, ne? Und das meine ich jetzt aber wirklich nur für die Story, weil die Produktionswerte ist natürlich jenseits von Gut und Böse.
Ja.
Der Film war arschteuer und das sieht man auch.
Absolut.
Sieht fantastisch aus. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Produktion sei in irgendeiner Form serienhaft, aber die Story selbst hatte für mich jetzt kein Kinoniveau. Das war mehr so eine beliebige Fortsetzung, wo man halt irgendeine Geschichte noch erzählen muss mit den Figuren, einfach nur, um noch eine zu haben.
Ja, und da wiederum bin ich froh, dass ich dann in dieser Vorstellung mit den Kindern war, weil man halt bei denen einfach gesehen hat, ja, weil ich fand den auch deutlich kindischer als den ersten Teil. Hier waren noch mehr Pups-Jokes und was weiß ich, wo ich mir denke, ja, es ergibt Sinn, dass ihr da halt alle lacht, weil der Film euch ansprechen will. Und beim ersten Teil war noch ein bisschen mehr, okay, den gucken sich natürlich Kinder an, aber die Eltern oder ältere Geschwister oder sonst wer, also auch ein älteres Publikum, wollen wir da so ein bisschen mitnehmen, dass die da auch noch was von haben. Und hier hatte ich irgendwie das Gefühl, es war mehr für Kinder, was aber auch okay ist. Also sie sollen doch auch mal einfach nur ihre Geschichten bekommen und dann müssen die Eltern halt durchhalten, wenn sie da sitzen. So lange geht der Film ja auch nicht. Deswegen finde ich es schon schön, dass der auch ins Kino gekommen ist, weil wenn ich da so an mich denke und als ich ein Kind war, da gab es gefühlt viel, viel mehr Angebot für Kinderfilme. Und jetzt, ja, hast du halt dann deine Hoffnung ab und zu dann auf einen Disney-Film oder DreamWorks oder Disney-Pixar und das ist dann immer rarer oder es ist, ich nehme das nur so wahr, aber dann finde ich es eigentlich ganz schön, dass sowas auch noch passiert. Erst recht, wenn sie wissen, ey, jedes Kind auf der Welt guckt diesen Film jeden Tag scheinbar, den ersten. Können sie den zweiten auch noch mit dazu und dann auch noch im Kino.
Ja, wir sind gespannt. Also ich bin sicher, dass der in Deutschland und in Amerika unter den Top 5 des Jahres landen wird. Und das
ist zur Weihnachtszeit ist ja eigentlich
ist eine Gelddruckmaschine. Und dann in nicht mal 20 Monaten gibt es noch die Live-Action-Version des ersten Teils, was glaube ich so ein bisschen ungeplant war. Die sind da ein bisschen reingestettert.
Ja, ich glaube wirklich, das war wieder Dwayne Johnson ist in Konferenzsaal und hat sich gesagt, so die Hierarchie hier wird jetzt geändert. Ich will jetzt meinen eigenen Film. Wahrscheinlich, damit er seiner Tochter erzählen kann oder sie wirklich keine Zweifel mehr hat, dass er Maui ist.
Das kann gut sein, ja. Also ich glaube auch, dass es vor allen Dingen Dwayne Johnson angetrieben hat. Ja. Das war noch, ist ja, bröckelt ja gerade so ein bisschen.
Mhm.
Auch jetzt nach Red One und so ein paar anderen Streaming-Sachen, die dann doch nicht so gut liefen, wie alle gedacht haben.
Mhm.
Aber so vor ein paar Jahren, als er das angestoßen haben muss, da war das ja noch, da ist er ja auch bei DC reinmarschiert und hat gesagt, ich übernehme das jetzt. Das hat dann nicht funktioniert, aber er hat es zumindest versucht und ist relativ weit gekommen mit Black Adam. Und ich mache jetzt hier mein komplett eigenes Ding und das wird ein eigenes Super-Universum und schieß mich tot. Ja, und jetzt hat das hier wahrscheinlich auch gemacht. Und dann die Idee, glaube ich, dass jetzt das doch keine Serie wird, sondern ein Film, kam erst, als das mit dem Live-Action-Ding schon losgegangen ist.
Würde Sinn ergeben, ja.
Ist aber ein bisschen weird, wenn das jetzt kommt, weil wir verraten nicht zu viel, aber das Ende von Vaiana 2 deutet darauf hin, dass die nächste Woche mit dem Drehen von Vaiana 3 anfangen. Das wird also auch bald kommen.
Ja, und das dann zwischendurch wieder zurückzuspringen in eine alte Geschichte, also das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde, da hätten sie dann einfach warten sollen, wenn sie jetzt sagen, okay, wir machen eine Trilogie draus. Aber gut, da haben vielleicht irgendwie Leute sich nicht miteinander abgesprochen oder er hatte dann das letzte Wort, ich weiß es nicht.
Naja, es wird ja wahrscheinlich laufen.
Ja.
Aber das war auch noch aus der, also das grüne Licht muss auch noch aus der Phase gekommen sein, so oder dem Ende davon, als alle von diesen Live-Action-Verfilmungen einfach Einladung zum Gelddrucken waren. Hat sich ja in letzter Zeit auch ein bisschen geändert. Also mittlerweile ist ja nicht mehr sicher, ob Schneewittchen jetzt ein Superhit wird oder nicht. Das ist ja auch noch ein bisschen in den Sternen.
Oh ja, stimmt.
Aber ja, also ich glaube, aber wenn Vaiana 2 jetzt durch die Decke geht, dann wird auch die Live-Action-Version durch die Decke gehen. Gucken wir mal.
Ja, ich bin immer nicht so der größte Fan von den Live-Action-Filmen. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich bei Vaiana, denke ich mir, ach wenigstens schön, dass dann irgendwelche Pacific Islander eine Chance haben, vor die Kamera zu treten und da dann vielleicht irgendwie ihre Karriere starten. Und da schadet ja ein Disney-Film jetzt nicht unbedingt.
Nee, gucken wir mal. Nee, ich bin auch gespannt, also von den Sets und so.
Ja, also ich hoffe, dass sie dann da auch schon sagen, okay, wenn unser animierter Film so unfassbar gut aussah, dann müssen wir da auch im Live-Action nachlegen und...
Ist ja schon so, das habe ich auch geschrieben, jetzt, das ist schon so jetzt für die Adventszeit eigentlich genau das Richtige. Da freue ich mich ja mehr darüber, als jetzt bei Frozen von der düsteren, kalten Straße ins düstere, kalte Norwegen verfrachtet zu werden. Aha. Jetzt einfach mal hier 2 Stunden im Kino Sonne tanken,
ja.
Weil das sieht halt einfach schon, also diese Welt da sieht schon geil aus und dieses Azurblau des Meeres ist auch super. Da kommt man richtig, da fühlt man sich richtig aufgewärmt, wenn man da im Kino sitzt.
Ja, ich finde auch, dass das wirklich sich sehr gut übersetzt so ins Publikum, dass man schon leicht da sitzt und am besten schließt man die Augen und hört das Meer rauschen und ich finde auch so diese ganze polynesische Kultur, die sie da noch mit reinbringen, ich weiß nicht, ich finde, es macht auch was mit einem.
Ja, also Disney macht ja immer noch so ein bisschen so die Extra Mile, weswegen die Filme ja meistens auch doppelt so teuer sind wie die der direkten Konkurrenz. Also diese ganzen Stoffsachen und die da siehst du ja jede einzelne Naht bei den Klamotten, die die anhaben. Das lohnt sich dann halt so richtig, wenn man dann noch so wirklich diese Kultur da reinbringt.
Ja, absolut, absolut. Und dann halt auch, muss man ganz klar sagen, dann lohnt sich es auch im Kino da reinzugehen, weil es halt wirklich verdammt gut aussieht. Also, ja. Da haben sie sich nicht lumpen lassen.
Nee.
Aber jetzt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde ihn mir nochmal im OV angucken, weil ich ihn jetzt nur auf Deutsch gesehen habe. Und das fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber es war halt, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen schade, weil ich es natürlich, wenn es schon darum geht, um die Kultur von denen, dann möchte ich auch das von Leuten hören, die irgendwie ansatzweise was mit dieser Kultur zu tun haben. Und da sind sie ja im Original schon sehr dabei gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Pacific Islander Diaspora in Deutschland ist. Wahrscheinlich nicht so groß, weshalb dann man auf Lina Larissa Strahl zurückgreift als Vajana. Und ich weiß nicht, wer da noch so alles dabei war.
Aber es sind, glaube ich, überwiegend Allzweckwaffen,
ja,
die da im Deutschen eingesetzt wurden. Ich bin ja großer Fan, der kennt vielleicht nicht jeder, kennt wahrscheinlich nicht jeder, der britischen Spielshow Taskmaster.
Oh mein Gott, ja. Und Rose Matafeo, ja, habe ich gestern gelesen. Ach, toll.
Rose Matafeo spricht die Bordingenieurin, genau. Mhm. Und ich gucke halt, also Rose war ja Kandidatin in der britischen Version und moderiert seit 3 Wochen Junior Taskmaster.
Ja, stimmt, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Ich habe alle Folgen gesehen.
Ja.
Der ganzen Welt. Ich guck alle 15 Taskmaster-Varianten, ich habe alle Folgen gesehen.
Oh, okay, also und man muss dazu sagen, es gibt sehr viele Staffeln allein vom UK Taskmaster.
18. Plus die ganzen neuer Specials, plus die Champion of Champions.
Ist gut, dass du Filme nur einmal anguckst.
Ja. Taskmaster, also zumindest die britische Variante, habe ich auch häufiger gesehen. Alle Folgen.
Ja.
Aus den anderen Ländern immer nur einmal. Ja. So, und aber deswegen gucke ich halt auch die australische und die neuseeländische Variante. Und deswegen kannte ich auch wirklich ganz viele von den Stimmen, weil das quasi alles neuseeländische Stand-up-Comedians sind.
Ach, geil, ja.
Die hier das sprechen. Genau, deswegen auch den Donnergott kannte ich und ja, noch ein paar andere Figuren. Also das habe ich dann immer gleich wieder erkannt. Das war ganz nett. War mal ein bisschen so Leute und Stimmen, die man sonst nicht so hört. Das fand ich ganz gut.
Ja, ne? Und da finde ich es wieder schön, dass das dann solche Filme gibt, die das ermöglichen, auch wenn es jetzt im Deutschen nicht so.
Wie waren denn die Songs? Weil ich muss sagen, ich bin jemand, das kann ich gleich vorab sagen, ich habe mit Musik sowas von gar nichts am Hut. Ich höre auch privat keine Musik.
Was?
Es glaubt mir immer keiner, aber ich höre wirklich gar keine.
Wie geht denn das?
Ich laufe nicht weg, wenn irgendwo Musik läuft, aber ich mache halt keine an. So, und dementsprechend muss ich aber sagen, so, ich hatte jetzt keinen Ohrwurm.
Ja. Ja, ich habe mir gerade eben tatsächlich noch ein bisschen in den Original-Soundtrack reingehört. Aber ich finde auch, dass es nicht dasselbe Feeling hat. Ich meine, es ist auch wirklich schwer. Diesmal haben sie ja auch nicht Lin-Manuel Miranda sich zur Seite gezogen. Der hat ja für den ersten Film den Soundtrack gemacht und sich um die Musik gekümmert. In Zusammenarbeit, glaube ich. Und hier, man merkt schon, dass sie versuchen, diesen Beyond, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt, aber das ist so ihr großer Ich-gehe-jetzt-auf-Reise-Song und der dann auch eine Reprise hat. Und man merkt schon, dass sie das versucht haben, dieses halt den Titelsong vom ersten zu reproduzieren, aber das finde ich auch, dass nicht wirklich funktioniert. Also als ich den ersten gesehen habe, bin aus dem Kino raus und ich hatte direkt einen Ohrwurm von den Sachen. Also es ist mir wirklich alles hängen geblieben. Und hier hat es nicht so funktioniert. Ich weiß nicht, es kann auch daran gelegen haben, dass ich es jetzt auf Deutsch gesehen habe, weil auch hier haben mir am besten eigentlich die Songs gefallen, die halt in der, ich weiß nicht, welche Sprache das war, aber in der Sprache, die sie sprechen, gesungen werden, weil die werden auch einfach im Original beibehalten, da wird dann nichts übersetzt, was ich auch sehr gut finde. Und die fand ich sehr schön, aber sonst war es so, ja, ist jetzt auch nichts Schlechtes oder wirkt jetzt auch nicht so, als hätten sie das einfach hingerotzt, aber sie haben es halt nicht, es ist super schwierig, einen Hit hinzukriegen und das schaffst du einfach nicht immer und ich finde, hier ist nicht gelungen. Aber so ging es mir auch damals tatsächlich bei Frozen, dass im zweiten Teil die Songs jetzt nicht so. Es gab nicht diesen Let It Go.
Ja, der kam dann dafür in Encanto, ne?
Ja, stimmt.
Und da wusste
auch
es ja.
Auch wieder Lin-Manuel Miranda.
Ja, und dann Don't Talk About Bruno, der Song, mit dem keiner gerechnet hat, dass der es wird. Auch die Macher selbst nicht.
Ja.
Aber da habe selbst ich gemerkt, dass das catchy ist. Mhm. Also in Vajana 2 könnte ich mir jetzt nicht mal vorstellen, dass irgendeiner von den Songs überraschend ein Hit wird.
Ja, und im ersten, finde ich, haben sie ja so viele tolle, natürlich, ne? Du hast hier Maui's Voll gerne oder You're Welcome, aber auch diesen Krabben-Song So Shiny, den Jermaine Clement singt und natürlich ihre großen Reisesongs. Also hat man so viel, was wirklich direkt, das sitzt direkt, es trifft einen genau da, wo es treffen soll.
Ich meine den You're Welcome, jetzt wo du es gesagt hast, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber ich habe, wie gesagt, ich habe den vor 8 Jahren gesehen und ich habe es jetzt im Ohr, obwohl ich den nur da gesehen habe. Das ist so. Und der Bösewicht-Song diesmal und sein Song, das ist alles ein bisschen so.
Ja,
ich meine, ich will jetzt auch nicht Miranda überall haben. Ne? Der hat in den letzten Jahren schon echt viele Filme die Musik geschrieben. Irgendwann brauchen wir da auch mal jemand anders. Aber jetzt hier hat es nicht so gut geklappt.
Ja, ja, nee. Ich habe mich auch eigentlich gefreut, dass er es nicht geworden ist. Und ich bin ein absoluter Lin-Manuel Miranda-Fan. Ich liebe Hamilton und In the Heights. Aber man hört halt immer sofort seinen Stil raus. Vor allem, wenn er irgendwie so ein Rap-Song schreibt. Er hat immer dieses und das irgendwann nervt es. Irgendwann hängt es einem zum Hals raus. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, dass sie gesagt haben, wir gehen mal einen anderen Weg. Vielleicht hat er auch gesagt, er hat keine Lust. Aber ja, weiß auch nicht. Vielleicht hätte er da doch noch mal ein bisschen mehr rausreißen können.
Naja, auch bei den Regisseurinnen, jetzt drei Debütanten ist auch super.
Mhm.
Aber wir müssen noch mal dran denken. Also der erste Teil war von John Musker und John Clement. Also den Leuten, die so kleine Filme wie Aladdin und die Ariel die Meerjungfrau gemacht haben. Also das waren so die Disney-Giganten, die den gemacht haben. Und jetzt in der Fortsetzung keiner mehr davon dabei. Man hat das ja oft, dass dann in der Fortsetzung sozusagen der Regisseur des Vorgängers noch das weitermacht und dann noch einen neuen Co- oder Co-Regisseurin dazu bekommt. Ist vielleicht ganz gut so, weil wie gesagt, das mit den Emotionen ist das größte Problem für mich, dass mich der echt kalt gelassen hat. Und das bin ich bei Disney eigentlich nicht gewöhnt.
Ja, ja, ich konnte mir auch gar nicht so wirklich erklären, warum. Also ich saß auch manchmal da. Das war dann ganz gut, dass die Kinder gelacht haben, die haben mich wieder zurückgeholt, aber ich war manchmal auch so, wie lange geht denn der jetzt noch? Und er geht ja nicht mal so lang, aber ich dachte schon, oh, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen müde von einem langen Tag oder so, aber er hat irgendwas gefehlt. Also er hat nicht dieselbe Magie wie der erste Teil.
Ja, ich glaube, das hat schon hauptsächlich mit den Motivationen zu tun. Weil es dauert auch relativ lange, bis sie Maui dann wieder trifft und den dann befreit.
Ja.
Und dann haben die, glaube ich, wenn es hochkommt, zwei Szenen zu zweit.
Mhm.
Ansonsten sind immer noch andere Leute dabei, also sozusagen diese Magie von damals, wo die da zusammen sich kennengelernt haben, fehlt auch ziemlich stark. Also dann diese Boot-Crew, die drei Leute, die dazukommen, das sind einmal so ein Gärtner, so ein älterer, dann so eine jüngere Ingenieurin, die da immer das Boot während der Fahrt verbessern will und immer sagt, wir müssen die alles umhauen und zusammenkloppen, damit wir es besser wieder aufbauen können. War so ein bisschen wie die Ingenieurin im ersten Teil von Black Panther.
Oh ja.
So als so universal, die kann das schon.
Ja, so eine Shuri, so eine Duracell-Version von Shuri.
Genau, und dann noch so ein Fanboy von Maui, also der da irgendwie sein Superfan ist und sich immer wünscht, irgendwelche Selfies mit ihm zu machen.
Und dann die ganze Zeit Fanfiction zeichnet.
Genau, die erste Fanfiction der Geschichte.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen, ich mag sowas eigentlich gar nicht. Wenn so die Filme meinen und das nicht so wirklich passt. Ne? Also bei Wreck-It Ralph zum Beispiel haben wir ganz viel Meta-Humor, aber der passt dann auch. Und hier haben wir jetzt auf einmal ganz viel Meta-Humor, wo ich jetzt normalerweise mich darüber beschweren würde, dass der mich aus dem Film und der Story reißt, aber da ich in der eh nicht drin war, war es okay. Habe ich zumindest ein Lachen gehabt. Aber dann gibt's halt so, das kannst du mir jetzt mal verraten, das ist meine größte Frage, die ich überhaupt zu diesem Film habe.
Ja.
Wie haben sie das Wort Butt-Dial ins Deutsche übersetzt?
Ich wusste, dass du das sagen wirst. Ich wusste es. Er nennt es einen Pocket Call.
Die haben Butt-Dial Pocket Call übersetzt?
Ja.
Okay. Dann hätten sie auch Butt-Dial lassen können.
Habe ich mir auch gedacht, ja. Aber das war nämlich auch, das, als dieser Satz kam, habe ich mich auch gefragt, wie machen sie das wohl im Original? Ist es dann wirklich Pocket Call oder eben Butt-Dial? Weil Butt-Dial ist ja eigentlich so das Wort.
Genau, für diejenigen, die es jetzt da draußen nicht wissen, das ist, wenn man aus Versehen einem Handy jemand anders anruft, während das Handy in der Tasche ist. Also Arschanruf eigentlich, hätte man echt Arschanruf sagen.
Nicht zu verwechseln mit Booty Call.
Genau. Und das macht Maui super Gags und sagt dann noch so in Richtung Publikum, ja, das versteht ihr erst in 2000 Jahren. Und es gibt auch einen Gag über die von oftmals falsche Einordnung von Vaiana als Disney-Prinzessin. Sie ist ja keine.
Oh, stimmt, ja.
Da gibt es dann auch nochmal so einen augenzwinkernden Gag in Richtung Publikum. Und ja, da habe ich mich jetzt ein bisschen drüber gefreut, weil ansonsten haben die Sidekicks halt nochmal deutlich mehr Platz.
Mhm.
Aber jetzt, ich meine, das ist okay, weil die sind super. Hi, hi, der Hahn und hier ist der Pua, der Schwein, das immer komisch guckt, wenn irgendjemand eine Anspielung darauf macht, dass man es ja auch vielleicht mal essen könnte. Aber es ist halt immer dasselbe.
Ja.
Und zwar so aus dem ersten Film. Wahrscheinlich klappt es bei Kids immer noch.
Also auf jeden Fall im Kino, ne, die waren überzeugt. Aber ja, das ist schon was, wo dann die Erwachsenen sich denken.
Und als neuen dritten Sidekick haben wir jetzt einen von diesen Kokosnusskriegern, der dann ab einem gewissen Punkt mit auf Reise geht. Und da hätte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht, weil die finde ich super cool. Mhm. Also die, wenn die da so pantomimisch nur kommunizieren und mit ihren Trommelgeräuschen, da hätte man echt was draus machen können. Aber da waren jetzt wenig Einfälle. Ne? Gerade wenn man sich überlegt, was die letztes Jahr alles mit dem Stern in Wisch gemacht haben, hätte ich gedacht, da hätte man jetzt echt noch ein paar so Pantomim-Witze mit unterbringen können.
Ja, gerade weil sie ja schon gespielt haben mit dieser Leinwand und dass sie dann so ein bisschen wie die Fische bei Findet Nemo sich zusammen irgendwie formatieren und dann so zu den Leuten sprechen. Ich habe auch zwischendurch immer wieder vergessen, aber ach ja, stimmt, der ist ja auch noch mit dabei.
Ja. Und ansonsten haben wir halt, gehen wir mal die Neuzugänge noch durch. Die Vampir-Lady Sina.
Mhm.
Die fand ich eigentlich cool. Es gibt da auch ein paar Wendungen, die ich gut finde. Und sogar, ich freue mich auf den dritten Teil, das wird auch noch spannend.
Mhm.
Aber die kam für mich so aus, vielleicht bin ich da einfach falsch gewickelt, aber so eine Vampir-Lady jetzt im ozeanischen Glaubenssystem, das kam für mich so halt aus dem Nichts. Ich weiß auch nicht, ob die da reingehört oder ob die sich ausgedacht haben.
Ich weiß auch nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das auch haben. Also in afrikanischer Kultur gibt's auch so Vampir-Figuren und so. Also ich verstehe, weil man halt sofort immer, dass Dracula Rumänien und so, und das ist ja mal Lichtjahre von diesen polynesischen Inseln entfernt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das trotzdem gibt. Aber ja, ich fand sie da auch irgendwie so ein bisschen.
Vor allem, weil ihr Auftreten, ich weiß, wie sie aussieht. Also wenn man jetzt mal die Eckzähne weglässt.
Mhm.
Diese ganze Konstellation auch mit dem, dass es diese Götterordnung gibt und dann die Götter oben Angst haben, dass die Leute sich zusammentun, weil wenn sie alle zusammenkommen, sie quasi die Götter abschaffen könnten. Mhm. Und dann dieses, dass man bestimmte Menschen als seine Spielzeuge nimmt und so, das ist ja total griechische Mythologie.
Absolut, ja.
Und da, sie sah auch, finde ich, so ein bisschen so aus wie so eine Athena mit Eckzähnen.
Mhm. Stimmt, ja. Ja, das passt gut. Ja, ich fand sie eigentlich auch ganz interessant als Figur, aber wurde halt viel zu wenig genutzt.
Ja, also da ist schon noch was angelegt, aber sie war dann auch auf einmal wieder weg.
Ja, und dann plötzlich wieder da.
Und dann wieder da und dann...
Ja.
Wir haben hier schon so eine gewisse Marvelisierung des Vajana-Kosmos.
Ja.
Mit dem am Ende. Also bleibt bis zu... War das eine Mid-Credit-Szene oder was?
Ja, ja, ne? Das war es ungefähr wie früher, wenn Thanos immer aufgetaucht ist am Ende eines jeden MCU-Films.
Ja, so ist das jetzt bei Vajana auch.
Ja.
Freut euch nicht zu früh, da kommt noch was, bleibt sitzen. Ich glaube, ihr müsst nicht, ich bin gegangen beim richtigen Abspann. Ich glaube aber, da kam nichts mehr. Ich hatte extra nochmal gesagt, mir sollen Leute Bescheid sagen, falls da noch was kam, weil ich schnell los musste. Genau, was haben wir noch? Songs haben wir schon. Action ist das, was mir gefallen hat. Die Action-Szenen waren völlig in Ordnung.
Ja.
So ein super gewaltiges Finale, wo ich mich fragen würde, ob das für die ganz Kleinen nicht ein bisschen heftig ist. Aber
ja.
Ich unterschätze die immer.
Ja, also die jetzt im Saal habe ich niemanden groß schreien oder weinen hören oder so. Also ich glaube, da war das Live-Action-Ariel-Ding mit Ursula am Ende gruseliger, weil sie aussah wie so ein riesiger White Walker.
Genau, aber da müssen die irgendwie gegen so einen Sturm kämpfen,
wo
Maui jeden einzelnen Tornado mit seinem Haken durchtrennen muss und so. Ja. Geht schon ab. Also fand ich jetzt.
Ja, und es sah auch wieder gut aus. Und ich finde, man war hier wirklich... Also klar, man erwartet jetzt nicht die Red Wedding oder so, aber kurzzeitig hat man schon gedacht, oh, wie endet denn das jetzt hier? Also das geht ja ganz schön ab.
Ja, ja, es gibt da einige Fake-Outs, wo man als Kind schon, also ich meine, wenn man weiß, dass Disney-Filme nicht so wahnsinnig schlimm enden, dann, wobei das früher ja auch mal anders war.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also wenn ich da an meine Kindheit denke, wenn nicht mal Cup und Kappa safe sind, dann... hat hier niemand mehr was zu lachen.
Was war der letzte Disney-Film, wo die Hauptfigur am Schluss gestorben ist? Das ist schon ein bisschen her. Wann hat man aufgehört? Ja, wir könnten jetzt einfach nachgucken. Ich habe ja die Liste.
Ja, stimmt, ne? Kommen die ja auch noch zum Einsatz.
Kapp und Kappa, 1981, ja. Warte, wo ist denn das?
Aber das war noch nicht der letzte.
Nein, ich gucke ja von unten.
Ach so, stirbt nicht der Glöckner von Notre Dame?
Den habe ich nie gesehen, keine Ahnung.
Den musst du mal gucken, der ist fantastisch.
Mulan, aber danach stirbt eigentlich keiner mehr. Dinosaurier stirbt auch, glaube ich, irgendwie am Anfang, die Mutter oder so.
Mhm.
Nee. Bärenbrüder sterben auch Leute, aber auch am Anfang.
Ja.
Nee, danach alles safe.
Ja, das heißt also um die Jahrtausendwende hieß es, nee, wir haben Y2K überlebt, da darf jetzt niemand mehr sterben.
Genau, wir haben, es gibt immer noch Tode, aber die sind immer am Anfang.
Ja, ja, Eltern, ne? Sonst sind Eltern, die ja keine Helden, wenn die Eltern nicht am Anfang sterben.
Oder auch Frauen, bei oben.
Oh,
stirbt
ja,
am Anfang
stimmt.
Seine Frau.
Oh, aber das ist so schmerzhaft, das reicht für den ganzen Film.
In die Eiskönigin sind es die Eltern, ja.
Oh ja.
Genau. Und ja, also man kann das hier aber relativ gefahrlos gucken.
Ja. Ja, ich finde das aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde, manchmal grenzt das auch sehr an emotionaler Manipulation.
Ja, aber es ist ja so ein bisschen, also es muss ja niemand sterben, das ist ja fein, so kann man machen, muss man nicht. Aber so, ich habe gerade, ich spoiler jetzt Dear Santa.
Oh, ah, den habe ich noch nicht gesehen.
Egal, musst
ist du. Ist der überhaupt schon draußen?
Nee, ich glaube nicht. Egal, so, also eine Minute vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt. Okay. Der ist nicht gut, der Film. So, also der neue Film von den Farrelly-Brüdern, einer von beiden hat Regie geführt, einer hat das Drehbuch geschrieben. Der, der die ganzen Oscars für Green Book bekommen hat, der hat das Drehbuch geschrieben. Der andere Regisseur, der auch nicht so gut ist, hat Regie geführt.
Die beiden, die verrückt nach Mary.
Ja, und Dumm und Dümmer.
Ja.
Und Jack Black ist, ja, der Film hat eine der genialsten Prämissen ever, weil ein kleiner Junge mit Rechtschreibschwäche.
Legastheniker ist er, ne?
Ja. Schreibt Satan statt Santa und dann freut sich der Teufel, dass er auch mal einen Brief bekommt und kommt halt zu ihm und will ihm jetzt für 3 Wünsche die Seele abnehmen. Und da wird irgendwie 20 Minuten vor Schluss, also seine Eltern streiten sich immer, deswegen wollte er überhaupt an Santa schreiben, dass der irgendwie seine Eltern da wieder glücklich macht oder so. 20 Minuten vor Schluss kommt raus, dass die alle so unglücklich sind, weil sein kleiner Bruder vom Auto überfahren wurde. Aber erst 20 Minuten vor Schluss. Und dann in der letzten Szene macht Satan den sozusagen als letzten Wunsch einfach wieder lebendig und alle sind wieder happy. Und das ist wirklich eine Art von modernem Wohlfühlkino, die ich echt problematisch finde. Mhm. Weil es sollte ja eigentlich darum gehen, sozusagen über die Erfahrung im Film zu lernen, wie man mit dieser Trauer umgeht. Und wie man das verarbeitet und nicht, dass am Schluss der einfach wieder dahin gezaubert wird. Und dann ist das letzte Bild quasi, dass dieser Junge, den ich gar nicht kenne, ich habe den ja vorher nicht gesehen, ich habe glaube in einer Rückblende ist der einmal das Bild gelaufen, der saß dann so lächelnd, das war auch so ein Katalogkind. Dass man da irgendwie von irgendwelchen, was weiß ich, Übermüttern da bestellen kann, dass die das mal vorbeibringen. Und dann saß der da wie bei so einer Werbekatalog da unterm Tannenbaum und da, als ob ich da was fühlen soll. Was ist da das für ein Käse? Naja. Das mal zum Thema, ob man Leute umbringen sollte oder nicht. Also den hätten sie ruhig tot lassen können.
Das finde ich jetzt nicht. Ich finde, eigentlich sollten wir so rausgehen, damit, dass er ruhig hätte sterben können, der kleine Junge.
Naja, aber, wenn man ihn schon überfährt, dann richtig.
Ja, dann nochmal einen Rückwärtsgang einlegen und.
Das wäre mehr der Farrelly-Humor, den ich mag, ehrlicherweise.
Ja, die Farrell, sie sind nicht mehr dieselben, seit sie Kinder nicht sterben lassen.
Und verrückt nach Mary wäre der nicht wiedergekommen.
Ja. Nee, das auf keinen Fall. Da hätten sie noch die Wurst und Boden explodiert. Nein, um Gottes Willen, nicht weil, nee. Ja, ich finde aber auch, also. Das macht der Film jetzt hier bei Jana 2 schon ganz, ganz schlau. Also der lässt ja auch wirklich die Leute ein bisschen leiden. Ich fand auch einen Moment, und das ist jetzt kein großer Spoiler, aber das fand ich richtig schön, weil da habe ich die ganze Zeit gewartet, dass sie jetzt einen Witz draus machen. Als diesem Fanboy, da passiert dem was Schlimmes und allen eigentlich was Schlimmes. Und da merken sie, oh Gott, wir sind eigentlich überhaupt nicht gewappnet für diesen großen Kampf jetzt. Und dann haben wir einfach nur so ein Close-up auf ihn, wie er einfach nur atmet und gerade versucht, sich selber wieder runterzubringen und auf das klarzukommen, so, ich wäre gerade fast gestorben. Und das fand ich wirklich toll, weil ich dachte, jeden Moment sagt er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gehen seine Mundwinkel nach oben und er sagt, oh mein Gott, das war ja total aufregend, wow, was für ein Abenteuer, jetzt lebe ich hier wie Maui. Aber nee, das haben sie einfach so gelassen. Es war einfach für alle gerade, oh mein Gott, wir wären hier gerade fast gestorben. Was machen wir hier eigentlich überhaupt? Wir sind nicht bereit. Wir sind ganz und gar nicht bereit. Und dann hat sie ja auch so ihren Downer in ihrer Heldenreise. Und das fand ich wirklich sehr schön. Das hätte eigentlich schon fast ein Pixar-Move sein können.
Pixar-Move, da sind wir ja auch. Das ist ja sowieso, das kann man so als positive Sache mitnehmen. Wir können jetzt eh sagen, was wir wollen. Ihr seid eh alle am Wochenende im Kino. Also ich kenne ja die Hochrechnung. Also dementsprechend, ja, also ich wünsche euch viel Spaß. Aber das kann man ja so ein bisschen jetzt wegnehmen. Vor einem Jahr war das ja irgendwie so noch, Animation ist tot. Mhm. Nach Corona, die können Pixar, Disney, die können, also Minions funktionieren noch, aber alles andere kann man irgendwie auch bleiben lassen.
Ja.
Pixar hat kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Da war schon die Überlegung, ob man den Laden nicht dicht macht. oder was weiß ich, und dann nur noch Fortsetzungen drehen lässt und schießt mich tot. Und Disney Animation ging es auch nicht gut. Und jetzt den, nicht aus dem Nichts, weil schon viele Leute darauf gewartet haben, auf einmal mit Alles steht Kopf 2, den erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten. Hat echt keine Sau mit gerechnet, dass das so unfassbar abgeht.
Aber auch absolut zu Recht.
Und jetzt Vaiana 2 wird auch absolut Traumzahlen haben. Das wird die Ergebnisse des ersten Teils, also ich gehe davon aus, dass das schon an die Milliarde rankommt. Also da wird der erste Teil, das wird ein Fliegenschiss sein dagegen, was der zweite hier einspielt. Und dann sind wir mal gespannt, was beim König der Löwen passiert, weil das ist noch nicht so sicher.
Das stimmt. Ich muss auch sagen, also als eine Person, die das Live-Action-Remake von König der Löwen komplett boykottiert hat, ich habe den einfach nicht geguckt, weil für mich war König der Löwen, oder ist immer noch, es war alles für mich, meiner Kindheit, ich habe den wirklich jeden Tag geguckt und immer wieder aufs Neue geheult. Deswegen wollte ich den einfach nicht sehen. Aber hier auf Mufasas Geschichte freue ich mich tatsächlich.
Mal gucken. Also man vergisst das. Das Live-Action-Remake von König der Löwen war unfassbar erfolgreich. Mm. Der war auch zwischendurch der Erfolg. Wenn man ihn als Animationsfilm zählt, war das auch zwischendurch der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Und es ist ja super gelaufen. Aber irgendwie sind zwar alle reingegangen, auch weil es so technisch schon neu war und so. Aber viele waren halt auch nicht glücklich. Ich schon. Ich habe das überhaupt nicht als König der Löwen-Geschichte genommen. Ich habe das als reine Technikstudie genommen und in meinen Texten dann auch eher mit der Mondlandung als mit dem ersten Teil verglichen. Und als solches fand ich das einfach technisch super. So, und wenn ich die Geschichte sehen will, gucke ich halt den alten.
Ne? Ja. Und hier hast du jetzt hoffentlich dann beides bei Mufasa. Eine gute Geschichte und gute Technik.
Ja, und es ist natürlich auch, der erste Teil war von John Favreau, also Regisseur von Iron Man und so. Also, aber der hat ja mal bei Indie-Sachen angefangen, aber mittlerweile macht er ja vor allem diese Blockbuster-Sachen.
Ja.
Im zweiten Teil jetzt Barry Jenkins, ne?
Ja.
Immerhin der Film, der Regisseur des dann doch noch Oscar-Gewinners Moonlight. Und dementsprechend deswegen bin ich eigentlich gespannt drauf. Mhm. Jetzt, ansonsten würde es mich nicht interessieren. Aber wir sind, ja, gucken wir mal. Da weiß ich echt nicht, ob der jetzt nicht deutlich abbaut im Vergleich zum ersten. Also deutlich abbauen im Vergleich zum ersten wird er sowieso, weil das einfach solche Fabelzahlen waren, dass der da nicht drankommen kann. Aber insgesamt, Animation ist zurück.
Ja, also.
Wobei, weißt du einen Animationsfilm, der nächstes Jahr kommt, auf den man aktuell wartet?
Shrek 5?
Ist das schon nächstes Jahr?
Ich meine ja. Okay. Oder liege ich jetzt falsch? Aber ich hatte auch noch irgendwas anderes im Kopf.
Es gibt, der nächste Pixar-Film ist dieser, wo irgendjemand aus Versehen ins Weltall geschossen
ist. Ach ja, Elio.
Das ist ja so ein Film, der so eher so ist wie die in den letzten Jahren, wo man dann nicht genau weiß, ob die Leute Bock drauf haben oder nicht. Vor allem, weil Science-Fiction-Animationsfilme ganz oft überhaupt nicht funktionieren.
Mhm.
Haben wir bei Captain Lightyear gesehen und bei Strange Worlds.
Ja, ich glaube, bei Lightyear war aber auch einfach das Problem, dass niemand so wirklich gecheckt hat, was das jetzt für ein Film sein soll. Also, weil sie gedacht haben, kriegt er jetzt sein eigenes Abenteuer, ist er jetzt nicht mal bei Andy im Zimmer und dann, nee, das ist jetzt hier quasi die Figur, auf dem das Spielzeug basiert, und ich glaube, da war es den Leuten schon zu viel. Und dann war es natürlich im Original nicht mehr Tim Allen, und da haben sich ja scheinbar auch Menschen dran echauffiert. Und was, jetzt Captain America? Warum? Und ja, es war jetzt auch nicht die beste Story. Aber ich finde, da bin ich immer ein bisschen traurig drum, dass Rot und dieser andere, wie heißt der, dieser Pixar-Film mit diesen Meer-Boys?
Ja, der heißt auf jeden Fall, hat den italienischen Vornamen. Der heißt so wie der Hauptfigur.
Ja.
Aber ich
heißt nicht auch einer von denen Elio?
Nee. Aber irgendwie so Luca heißt
Luca, genau. Und ich fand die beiden, die kamen ja so in der Corona-Welle und dann sind sie nicht ins Kino gekommen. Und ich fand die beiden so fantastisch toll.
Ja, der dritte aus der Zeit war Soul, der war auch super.
Ja, alle drei, richtige Knaller. Und die sind so ein bisschen untergegangen. Deswegen hoffe ich einfach jetzt, dass jeder andere, der noch kommt, da ein bisschen bessere Chancen hat.
Gut, aber zuerst mal Vaiana 2. Du musst keine Quizfragen beantworten. Wir sind bei 48 Minuten. Warum? Na, was soll's.
Es gibt immer was zu reden.
Ja. Und wir wollen nicht zurück.
Aber jetzt habe ich mich eigentlich auf Quizfragen gefreut, Mensch.
Wir wollen auch nicht zurück zu unserer richtigen Arbeit. Also
schade.
Das ist, wir haben noch zwei Stunden vor mir.
Ja, dann jetzt noch das Quiz.
Nein, ich habe ja gar, ich kann das nächste Mal, wenn wir zu zweit hier aus Versehen im Podcast landen, mache ich ein richtig tolles Quiz.
Ich hoffe es doch.
Aber jetzt
bei
einfach,
Wicked dann?
Ich wusste ja, aber du bist ja auch Gästin hier. Und deswegen wusste ich auch gar nicht, wollte ich dich nicht überfahren und nachher nerve ich dich total mit Quizfragen.
Oh mein
weil
Gott, nein,
die meisten Leuten gehe ich einfach nur auf die Nerven mit meinen Quiz-Sachen. Neulich bei unserem Videospiel-Podcast musste ich ja sozusagen, um überhaupt meinen Mit-Podcaster dazu bringen, dass der aus der Nummer nicht rauskommt, weil davor hat er mich abgebürstet und gesagt, er macht nicht mit, habe ich dann noch in unseren Call einen Kumpel von ihm reingeholt, der dann gegen ihn angetreten ist, sodass er dann nicht Nein sagen konnte.
Okay.
Was erstmal zu großen Verwirrungen seinerseits geführt hat, weil er dachte, er hätte einen Bud Dial gemacht und aus Versehen seinen Call in das Teams-Gespräch reingeholt, sein Kumpel, aber ich war das.
Ah.
Ja, so hängt das alles zusammen. So, wir müssen eine Sternewertung geben.
Ja, muss ich zuerst?
Ja.
Okay. Also mit dem Einfluss der Kinder würde ich sagen 3,5, vielleicht sogar eine 4. 3,5.
Ja, also bei mir sind es, also die Filmstartskritik des ersten Teils, die nicht von mir ist, hat 3,5. Ich habe jetzt die zum zweiten geschrieben und der kriegt von mir und damit auch von Filmstarts 3 Sterne.
Ja, also im ersten hätte ich deutlich mehr gegeben als 3,5. Aber?
War nicht ich.
Ja.
Wobei ich kann ja bei anderen Apps nachgucken, was ich damals, ich werde das jetzt keine Werbung machen, andere Apps nachgucken, was ich damals gegeben habe und ich habe dem ersten auch 3,5 gegeben.
Ah, in deinem Briefbox-Account.
Ja, so ist das. Nun ja, vielen Dank, dass du da warst.
Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, das nächste Mal mit Quiz, also wenn es ein Disney-Quiz ist oder ein Musical-Quiz oder ein Disney-Musical-Quiz, dann. Ja.
Ich hoffe eher, dass Pascal und Sebastian, unsere eigentlichen Moderatoren, uns mich nicht wieder einen Tag vorher versetzen und mich sagen, ich muss das jetzt hier moderieren. Ich hoffe, ich habe das okay gemacht.
Wunderbar.
Wenn nicht, dann dürft ihr das schreiben an, weißt du unsere Adresse? Ich weiß die immer nicht. Leinwandliebe@filmstarts.de, glaube ich.
Es würde Sinn ergeben. Es klingt logisch auf jeden Fall.
Wenn ihr uns unbedingt was schreiben wollen solltet und jetzt von eurem E-Mail-Account die Antwort bekommt, dass es diese E-Mail-Adresse nicht gibt, hört euch einfach die letzten 2 Minuten der letzten Folge an. Da kommt die E-Mail-Adresse auch vor und auch richtig, weil dann haben es Pascal oder Sebastian gemacht. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit Vaiana und vielen anderen tollen Filmen. Gerade geht's ja richtig ab. In Deutschland müssen wir ja noch auf Wicked warten. In Amerika dürfen die den alle schon gucken.
Ja.
Und wir haben ihn beide schon gesehen.
Ja, wir haben ihn schon gesehen, ja. Und ich werde ihn auch noch 2-mal angucken, mindestens.
Ja, ich nicht. Aber wenn ich einen Film in nächster Zeit öfter gucken wollen würde, dann wäre das der. Und bis dann. Ciao.
Ciao.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.